BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne. Ich grüße Sie. Ja, was für ein traumhaftes Frühlingswochenende liegt hinter uns. Und wer Zeit hatte, war ganz bestimmt draußen unterwegs. Und ich könnte mir vorstellen, auch der Andrang im Tierpark Hellabrunn in München war wahrscheinlich sehr groß. Und das können wir gleich unseren heutigen Studiogast fragen. Zoodirektor Rasim Baban ist heute bei uns. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, danke schön, dass ich hier sein darf.
Und war was los am Wochenende, oder?
Ja, definitiv. Also der Tierpark war sehr, sehr gut besucht. Und wenn das Wetter stimmt, dann kommen die Gäste zu uns.
Es ist sowieso, der Frühling ist schon so eine Hochzeit, habe ich immer den Eindruck. Also noch von meinem Verhalten. Wenn ich im Tierpark war, war es tatsächlich meistens im Frühling. Man kann im Winter auch schön hingehen. Das werden wir auch gleich besprechen in unserer Sendung. Aber der Frühling, wenn es so draußen losgeht, ich glaube, da will man raus. Und wenn man in der Stadt wohnt, ist man natürlich in einem Tierpark sehr gut aufgehoben, weil man hat alles. Man hat die frische Luft, man hat die schöne Umgebung und noch dazu die Tiere.
Und genau. Das passt. Ja. Und man ist wirklich so nah an Hellabrunn dran, mit dem Radl 15 Minuten zum Marienplatz oder man fährt mit der U3 zu uns oder mit der Buslinie 52. Und das Schöne ist, wenn man dann bei uns im Tierpark läuft, kriegt man die Millionenmetropole München nicht mehr mit. Es ist komplett ruhig, man hört Tiere, man riecht auch Tiere. Mhm. Und das Einzige, was man ein bisschen hört, ist vielleicht die Isar, die an uns vorbeirauscht.
Das ist sehr schön. Wir wollen uns dann jetzt unterhalten über alle möglichen Themen, zum Beispiel, wie schaut es im Moment aus, was ist neu, was wird gerade neu gemacht, welcher Nachwuchs ist da oder wird noch erwartet, welche Herausforderungen habt ihr im Moment, weil auch bei euch sind die Kosten ja sicher explodiert, wie in unser aller Leben, Energie, Futter, Personal etc., mit welchen Herausforderungen habt ihr zu kämpfen und natürlich das ganz große Thema, das Ihnen auch sehr am Herzen liegt, das Thema Artenschutz. Habe die Ehre heute mit Rasim Baban, Direktor im Tierpark Hellabrunn. Die erste Frage geht immer ein bisschen nach dem Weg, den ein Gast gemacht hat, bis zu dem Punkt, wo er dann bei uns auch mal irgendwann Platz nimmt. Also bei Ihnen würde ich jetzt vermuten, Zoologiestudium?
Nein, definitiv nicht. Nein. Ich hab Architektur studiert.
Ach was.
Und am Anfang, also nach dem Studium dann auch klassisch in Bauunternehmen gearbeitet, in der Projektentwicklung, dann auch in der Unternehmensberatung, alles was mit Immobilien und mit Bauen zu tun hat. Und dann war irgendwann mal, kam ich zu dem Punkt, wo ich mir gesagt habe, Mensch, am Anfang wollte ich ja eigentlich mehr was mit Naturwissenschaften machen, nur damals war mir das ein bisschen nicht kreativ genug. Deswegen habe ich mich dann für die Architektur entschieden. Ja, und dann war der Punkt da, wo ich sagte, nee, back to the roots, wir wollen wieder was mit Naturwissenschaft machen. Und da suchte damals, 2002, der Leipziger Zoo einen technischen Leiter mit Hintergrund Architektur. Und da dachte ich mir, hört sich interessant an, probieren wir mal. Und nach 3 Monaten wusste ich genau das Richtige.
Haben Sie wirklich genau das Richtige zum richtigen Zeitpunkt gefunden? Ja. Manchmal hat man einfach auch ein bisschen Glück oder ein bisschen Glück gehört auch immer mit dazu.
Ja, definitiv. Ja. Hätte auch sein können, dass es ganz was Falsches ist, was ich mir da vorstelle. Aber nein, da kam alles zusammen, was ich mir so manchmal auch ausgedacht habe, aber wo ich nicht dachte, dass es das überhaupt gibt.
Aber die Frage wäre natürlich, warum sucht ein Zoo einen Leiter mit Architekturhintergrund? Was ist denn da der Grund dafür?
Es gibt das ungeschriebene Gesetz, wonach es heißt, ein Zoo, ein Tierpark ist eine Dauerbaustelle. Und Aha. Das ist auch tatsächlich so. Auf der anderen Seite sind die Tiere, habe ich jetzt seit über 22 Jahren, mache ich das jetzt, sind das die liebsten Bauherren. Die sind mit allem sehr zufrieden, sind zuträglich und es macht einfach Spaß für Tiere, etwas zu bauen. Aber auf der anderen Seite sind es auch die dann Mieter oder die Bauern, die mit der Immobilie am schlimmsten umgehen. Das heißt, wenn sie einen Fehler machen, dann zerlegen ihnen die Hütte komplett. Das heißt, sie müssen sehr, sehr genau hinhören, was brauchen die Tiere, was ist für sie gut, was ist auch für sie sicher, wie leben Tiere. Also sie müssen sich sehr stark in ihren Bauherren, die Tiere, hineindenken.
Und zwar in jedes Einzelne.
In jedes Einzelne. Und zwar von Maus bis Elefant, da sind die alle unterschiedlich, ihre unterschiedlichen Bedürfnisse. Das müssen sie wissen, denn ein Fehler war der letzte Fehler. Da gibt es dann kein, nach dem Motto, da haben sie was falsch gebaut, ändern Sie es mal bitte. Nein, das hat einfach kaputt gemacht. Mhm. Und das werfe ich den Tieren gar nicht vor, sondern die sagen sich, das ist nicht ordentlich, jetzt wird es einfach niedergetrampelt.
Und wie lange waren Sie dann in Leipzig im Zoo?
12 Jahre.
Mhm. Und dann München, wie hat sich das ergeben?
Ja, es wurde dann 2013 wurde eine Ausschreibung gemacht, wonach man einen neuen Direktor für den Tierpark Hellabrunn suchte. Und dann dachte ich mir, Mensch, da bewerbe ich mich drauf, weil in der Zwischenzeit hatte ich auch eigene Vorstellungen entwickelt, wie man einen Zoo auch weiterentwickeln kann. Auch jetzt unter dem Aspekt, was für Erwartungen haben denn die Besucher über die Jahrzehnte entwickelt?
Und das hat sich ja verändert.
Richtig, ja, ja. Ja. Also die heutigen Besucher vergleichen auch Zoos miteinander. Wenn früher der Zoo in seiner Heimatstadt so ein Alleinstellungsmerkmal hatte, dann hat er das heute vielleicht noch, aber er wird verglichen mit anderen Zoos, die Weltruf haben und wo man sieht, Mensch, da wird ganz modern Zoologie betrieben, dort wird Artenschutz gemacht, Wissenschaft und Forschung, Bildungsauftrag, das sind die wichtigen Aufgaben der Zoos. Wie macht es denn mein Zoo in meiner Heimatstadt? So, und wenn man da sich nicht anpasst, nicht mit der Zeit geht, dann kann es kritisch werden.
Und es hat geklappt mit der Bewerbung in München. Ja. Sie sind angelandet im wahrsten Sinn des Wortes. Was war der Unterschied zwischen dem Zoo in Leipzig und dem in München, wo Sie angekommen sind und gesagt haben, aha, da muss ich jetzt so und so in die Richtung gehen?
Der Leipziger Zoo ist sehr stark geprägt von seiner Historie. Und er liegt mittlerweile, früher war er ein bisschen außerhalb, liegt er sehr nah an der Stadt, am Stadtzentrum von Leipzig und hat wunderbare historische alte Gebäude, einen tollen Baumbestand, einen sehr, sehr interessanten Tierbestand. Also hat eine richtige tolle Historie. Tierpark Hellerbrunn ist dahingehend etwas anderes, weil extrem geprägt von der Landschaft.
Ja.
Das heißt, wir sind, das wissen die wenigsten, ein Landschaftsschutzgebiet, ein Gartendenkmal und ein Flora-Fauna-Habitat.
Und alles zusammen.
Ja, das weiß wirklich kaum jemand. Ja. Wir liegen zwischen der Isar, die jetzt wieder der natürliche, robuste Gebirgsfluss ist, auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Harlachinger Hang. Und wir haben so viel Wasser in Hellerbrunn. Wir sind der brückenreichste Tierpark, ich vermute mal in Europa. Wir haben 28 Brücken. Ich sage mal, wir sind das Venedig der Zoos. und wir haben 2300 Bäume, richtig große Bäume. Jeder Einzelbaum ist kartiert. Und das alles macht Tierpark Hellerbrunn zu einem Landschaftspark mit Tieren. Also eine ganz andere Voraussetzung. Mhm. Und überhaupt nicht städtisch geprägt, sondern wenn man bei uns durch den Tierpark läuft, dann vergisst man innerhalb weniger Minuten, dass man an einer Millionenmetropole ist. Man hört nichts, man sieht nichts, man hört nur die Tiere, man hört die Isar rauschen, man läuft unter den Bäumen hindurch. Wir haben großzügige Anlagen und das ist das große Pfund von Hellerbrunn.
Absolut. Und vor allen Dingen, wenn Sie sagen, eben die großen Bäume, es bedeutet Schatten, Wasser bedeutet Kühle.
Ja.
Es ist natürlich auch für die Hochsommer, die wir halt mittlerweile haben, mit so vielen Tagen, über 30 Grad, ist es ja eine Oase.
Definitiv. Also wenn die Innenstadt in München im Hochsommer mal locker 30, 34 Grad hat, dann sind wir draußen in Hellerbrunn meistens 3-4 Grad kühler. Einfach durch den Schatten, durch das viele Wasser. Und wir haben den großen Vorteil, wir liegen an der Stelle, wo der kühle Wind von den Alpen auf München auftrifft. Der geht praktisch so entlang der Isar und wir kriegen uns zuallererst ab. Das heißt, wir sind immer ein frischer Erholungsort.
Wie war der Tierbestand? Gab es da einen Unterschied? Hatte Leipzig was ganz anderes als München? Oder sagen Sie, nein, im Prinzip sind es immer schon sehr ähnliche Tierkategorien, die gezeigt werden können auch?
Vergleichbar, aber Leipzig hat natürlich jetzt auch im Laufe der Jahre andere Tierarten dazu bekommen, die Hellerbrunn jetzt nicht hat. Die haben Koalabären zum Beispiel. Mhm. Sie haben die Riesentropenhalle Gondwanaland mit fantastischen Tieren und Pflanzen, wo eine tolle Geschichte erzählt wird. Hellerbrunn hat auch sehr viele interessante Tiere, auch historisch gewachsene Tierbestände, wie zum Beispiel die Pressewalske Urwildpferde, die historisch in Hellerbrunn da sehr stark verwurzelt sind. Wir werden da auch, kleiner Spoiler, dieses Jahr wieder in die Zucht dieser P-Pferde einsteigen, weil sie eine Erfolgsgeschichte sind für einen wirklich wissenschaftlichen, aber hochkomplexen Artenschutz von damals, 1960, ausgestorbenen, in ihrem natürlichen Lebensraum ausgestorbenen Arten. Und die Zoos haben diese Art wieder retten können und ausgewildert.
Und gerade diese Pferde zum Beispiel, die sind als Rasenmäher unterwegs im Großraum Augsburg, da im Stadtwald, in diesem auch sensiblen Gebiet, da wird mit denen wieder gearbeitet.
Und auch, bei Nürnberg, Tennenloher Heide, auch dort. Ja. Also Landschaftsschutzarbeit und Artenschutz, perfekt.
Mhm. Ja. Gibt es denn auch historische Gebäude? So wie Sie sagen, in Leipzig waren die Gebäude schon sehr alt und sehr geprägt. Das gab es in München nicht so. Ich meine, das Elefantenhaus, glaube ich. Gell? Das ist so eins von den alten Gebäuden, von den Ursprüngen des Tierparks.
Ja, genau. Das wurde 1914 gebaut. Hellabrunn wurde 1911 gegründet. 1914 hat man das Elefantenhaus gebaut. Und dann 2010 sind große Deckenteile von dem Gebäude einfach abgestürzt, weil über 100 Jahre Tierexkremente, Ausdünstungen, da geht jeder Beton in die Knie. Mhm. Und dann musste das Gebäude saniert werden. Und man dachte, man kann es normal sanieren, aber die Bausubstanz war komplett kaputt. Ich sage immer so, der Beton war wie Knäckebrot. Da konnten sie förmlich mit ihren Händen auseinandernehmen. Dann hat es eine Weile gedauert, bis wir die Genehmigung auch bekommen haben, weil es nun mal auch Denkmalschutzgebäude war, dass wir das Gebäude abreißen dürfen, denn es war nicht zu halten, definitiv nicht. Und wir haben uns aber zum Ziel gesetzt, und das haben wir auch erreicht, dass wir das Gebäude nach den Originalplänen von 1914 wieder aufgebaut haben. Innen drin haben wir nur eine zweite Etage eingebaut, weil wir die Nutzung des Gebäudes von innen umgedreht haben. Wo früher die Besucher waren und die hatten viel mehr Platz als die Tiere, sind heute die Tiere. Und die Besucher sind eher am Rand und sind die Gäste in einem großen Elefantenhaus.
So soll es ja eigentlich sein.
Genau.
Ja. Wir werden dann noch darauf zu sprechen kommen, über die Art der Gehege und warum die so für die Tiere wirklich gemacht werden. Schon, so, wir wollen schon gucken, wir sind schon Gäste und wir dürfen ein bisschen zuschauen, aber es geht eben vorrangig um das Tierwohl. Wird uns im Laufe dieser Sendung sicher noch beschäftigen. Ich bleibe noch mal kurz bei Ihnen. Also von Leipzig hat sich der Weg nach München geführt. Es war ein bisschen anders von den Gegebenheiten. Hm. Und Sie sagten schon, es ist gut, wenn da ein Architekt Leiter ist, weil es ist eine Dauerbaustelle. Was wird denn gerade ganz aktuell zum Beispiel gemacht?
Aktuell sanieren wir und modernisieren wir unsere Dschungelwelt. Das kennen die meisten Zuhörer vielleicht auch. Die wurde 1995 eröffnet. Jetzt könnte man denken, mein Gott, das ist ja noch gar nicht so alt. Ja, also Tiergebäude, insbesondere kleinere Tropenhallen und darunter zählt die Dschungelwelt, haben massiven Stress, würde man heute sagen, weil einfach hohe Luftfeuchtigkeit, hohe Temperaturen, ein hoher Bio-Eintrag durch Pflanzen, durch Tiere. Und wir haben jedes Jahr um die 2 Millionen Besucher, die gehen da auch durch. Also da bleibt einiges auf der Strecke, sodass so Gebäude nach 20 bis 30 Jahren spätestens komplett saniert werden müssen, weil sie einfach runter sind. Mhm. Und das machen wir gerade. Und wir werden Ende des Jahres mit den Baumaßnahmen fertig sein und dann werden die Tiere, ich verrate allerdings nicht, welche Tiere, das soll eine Überraschung werden, werden die Tiere einziehen und wir werden dann im Frühjahr nächsten Jahres die Dschungelwelt wieder neu eröffnen. Ich kann nur verraten, es wird sehr viele neue Tierarten geben. Schön. Und sie werden sich konzentrieren auf den Kontinentsbereich Asien, denn die Dschungelwelt liegt in der Geozone Asien.
Mhm. Wir unterhalten uns gleich drüber, denn Hellabrunn ist, glaube ich, der erste geopolitisch will ich schon sagen, in Zeiten wie diesen hat man das Wort leider dauernd im Kopf bei der Nachrichtenlage. Es ist ein Geozoo. Ja. Wie sagt ihr da dazu?
Geozoo.
Ein Geozoo. Ja. Und was das genau bedeutet, darüber unterhalten wir uns gleich. Wir sind heute im Tierpark Hellabrunn unterwegs, zusammen mit dem Direktor Rasim Baban. Und wir haben gerade von Ihnen gehört, dass der Leiter eigentlich ein Architekt ist und dass das auch seine Richtigkeit hat, dass der Leiter eines Zoos architektonisch zumindest sich sehr gut auskennt, denn der Zoo ist eine Dauerbaustelle. Im Moment wird gerade die Dschungelwelt neu gebaut und nächsten Frühjahr dann eröffnet. Und dann haben sie gesagt, ziehen die Tiere ein. Ja, wo kommen die denn dann her?
Die Tiere kommen aus anderen Zoos, europaweit, teilweise auch weltweit.
Also die wissen schon von ihrem Glück sozusagen, dass Hellabrunn kommt und sagt, so bitte, könnt ihr uns.
Die haben schon die Koffer gepackt, kann man so sagen. Nein, es ist tatsächlich auch ein sehr schwieriges Verfahren, was man da einhalten muss, wenn die Tiere gerade aus anderen Ländern kommen, aus anderen Zoos. Mhm. Dann müssen spezielle Untersuchungen gemacht werden, Quarantänebestimmungen müssen eingehalten werden. Die Reisepapiere Papiere müssen alle ordentlich und vollständig sein. Also es ist ein sehr großer Aufwand, den unsere Kuratoren jeden Tag machen müssen, ein ziemlich Papierkrieg. Und sowas dauert 3, 4, 5 Monate, 6 Monate. Im Voraus muss man das sehr gut planen. Dann muss der Transport geplant werden. Ja. Da kann ich ja nicht irgendwie bei der Post anrufen und sagen, ich hätte gern mal. Das sind Spezialtransporteure, die diese Tiere in Spezialcontainern mit Begleitung von Tierärzten und Tierpflegern teilweise dann bis nach Hellabrunn dann begleiten. Dann kommen sie bei uns an, müssen dort wieder in eine Quarantäne, werden von Tierärzten nochmal genau betreut und dann erst geht es in die Dschungelwelt.
Mhm. Im Moment, glaube ich, ist, wenn ich das auf eurer Internetseite, empfehle ich übrigens eine sehr schöne Internetseite, man kriegt viele Fragen da beantwortet und kann viel über die Zoobewohner, über die Geschichte und so weiter nachlesen. Im Moment ist, glaube ich, ein Schimpansenmann auch da, der gerade so ein bisschen eingewöhnt wird. Gell?
Genau, der Jumbo, der ist jetzt schon einige Wochen da und er hat sich tatsächlich auch sehr, sehr gut in die Gruppe bislang eingewöhnt. Da waren wir alle auch so ein bisschen gespannt, weil gerade bei Primaten hat man nochmal eine andere Herausforderung. Da kann es manchmal ziemlich rumpelig zur Sache gehen, weil er so mal ein junger Mann ist im besten Alter und jetzt trifft er auf eine gut sozialisierte, gewachsene Gruppe. Und da muss man verstehen als Neuer, wie man sich sozusagen der Gruppe vorstellt und wie man es auch nicht übertreibt, sondern dass man auch sich dort gut integriert. Und dass man Verbündete vielleicht auch sucht und sich sozusagen mit denen zusammentut, um eine gute Stimmung zu erzeugen, um in der Gruppe akzeptiert zu werden, seinen Platz zu finden und dann ja mit der Gruppe dann zu leben.
Ich glaube, das macht uns ja die Affen auch so liebenswert. Deswegen schauen wir Menschen sie so gerne an und amüsieren uns. Aber eigentlich amüsieren wir uns ein bisschen über uns selber, weil die sind uns so ähnlich in vielerlei Hinsicht.
Sie sind manchmal vielleicht etwas direkter. Tiere haben den großen Vorteil, sie sind nicht berechnend, sondern sie sind direkt und sie sind ehrlich und offen. Und bei den Menschen kann man manchmal auch sagen, ist das wirklich, ist es so, was er gesagt hat, auch das, was er gemeint hat? Bei den Tieren ist da eine sehr klare Linie.
Das Besondere am Tierpark Hellabrunn ist diese fantastische Lage mitten in der Millionenmetropole. Haben wir gerade gehört, zwischen Isar und dem Harlachinger Hang. Es ist schattig, es ist kühl, es ist Wasser da. Es ist eine Oase in der Stadt. Und das Besondere ist aber auch die Art, wie dieser Zoo aufgebaut ist. Ich habe vorhin gesagt, ein geopolitischer Zoo. Ja, so gesehen ist auch geopolitisch, weil das, was in Zoos gemacht wird, hat leider tatsächlich auch mit Politik zu tun. Werden wir später noch drauf eingehen. Aber ein Geo-Zoo, was genau heißt das? Was ist ein Geo-Zoo?
Das war tatsächlich eine Erfindung aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, die in Hellabrunn aus der Taufe gehoben wurde. Man hatte sich damals überlegt, wie kann man denn Tiere zeigen und noch etwas mehr, nämlich auch ihren Lebensraum. Wahrscheinlich weniger unter dem Aspekt, dass der Lebensraum einer Bedrohung unterliegt und wir Probleme haben. Das war damals noch nicht so im Fokus, sondern man wollte eher zeigen, was gibt's denn alles in Afrika, was gibt's denn alles in Südamerika und in Asien. Und dann hat man diese Geozonen gebildet und hat dort entsprechend eine kleine Auswahl der Tiere aus diesen Kontinentsbereichen gezeigt, einfach um so einen Gesamtkontext zu bilden. Und das war dann so erfolgreich, dass die größten Zoos und die meisten Zoos auf der Welt dieses Konzept dann kopiert haben, weil man gemerkt hat, man kann damit auch sehr gut den Bildungsauftrag umsetzen. Denn jetzt einfach nur zu sagen, hier sind jetzt alle Raubtiere, ja, da kann ich den Löwen und den Eisbären nebeneinander stellen, aber sind ganz unterschiedliche Lebensräume. Ja. Oder hier sind alle Huftiere, da kann ich vom Elch bis zur Antilope und zur Giraffe kann ich alles hinstellen.
Das, Steinbock auch noch dazu.
Ja. Das ist dann so wie ein großes Biologiebuch in 3D und da wird es dann ein bisschen schwierig, die Besonderheiten und die Eigenschaften dieser einzelnen Arten einfach zu erklären. Und da ist das Geozonenprinzip einfach hervorragend geeignet. Deswegen hat es sich auch weltweit durchgesetzt.
Ah ja, wird jetzt überall gemacht mittlerweile. Ja.
Die meisten Zoos machen es. Es gibt aber auch jetzt mittlerweile Zoos, die andere Wege gehen, auch sehr interessant. Die sagen sich einfach, Lebensräume werden dargestellt. Also Lebensraumwüste, Lebensraumwald, Lebensraumwasser. Auch interessant, da kann man dann natürlich spielen aus verschiedenen Kontinenten. Dort gibt es überall einen Wald. Und dann zeige ich eben, was dort in dem Wald alles lebt oder was in der Wüste, von der Atacama-Wüste bis zur Sahara. Da gibt es eine große Bandbreite. Bandbreite, das kann ich auch zeigen. Also es gibt verschiedene tolle Instrumente und Konzepte.
Also das heißt, man merkt schon jetzt aus Ihrer Erzählung, hinter einem Zoo steckt sehr viel Fachwissen, logischerweise, aber auch sehr viel Gedankengut, sehr viel Konzept, sehr viel, wie können wir das vermitteln? Wie können wir die Tierwelt so transportieren, dass die Menschen nicht nur Freude haben, sondern vielleicht auch Wissen mit heimnehmen, Erkenntnis mit heimnehmen?
Ja, es gibt drei Aufgaben, die Zoos im 21. Jahrhundert haben. Und die sind auch nicht zu diskutieren. Und da kann man auch nicht sagen, ich picke mir nur eine Aufgabe raus. Alle drei müssen umgesetzt werden. Und sie sind gleichwertig. Der erste Auftrag ist Artenschutz.
Ja.
Was wir machen, ist In-situ oder Ex-situ Artenschutz. In-situ Artenschutz ist der Artenschutz im natürlichen Lebensraum der Tiere und Ex-situ Artenschutz ist der Artenschutz, den wir in Zoos machen.
Wir werden später Beispiele dafür nennen.
Der zweite Auftrag ist Wissenschaft und Forschung. Wir wissen noch relativ wenig über die einzelnen Arten. Die Wissenschaft heute sagt, Flora und Fauna, zwischen 12 und 120 Millionen Arten gibt es. Also man weiß relativ wenig. Man vermutet viel. Man hat ungefähr 2 Millionen Arten einigermaßen erforscht. Also man kratzt noch an der Oberfläche. Und der dritte Auftrag ist der Bildungsauftrag. Also was Artenschutz leisten kann, was die Wissenschaft und die Forschung herausfindet, das muss über die Bildung weiter transportiert werden an unsere Besucher. Und diese drei Dinge müssen in einem Zoo umgesetzt werden.
Wie viele Tiere sind denn aktuell da? Also jetzt muss ich nicht aufs Komma abgerundet stimmen, aber circa.
Also wenn Sie nach den Einzelindividuen fragen, wird es schwierig, weil allein schon bei den Blattschneiderameisen bewegen wir uns im 100.000er-Bereich.
Frag mal nach den Tierarten.
Genau, Tierarten. Wir haben so um die 520, es wechselt immer so ein bisschen, 520 bis 530 Arten haben wir.
Wie viele Mitarbeiter stehen dem gegenüber?
Derzeit rund 210 Mitarbeiter.
Welche Sparten sind da vertreten?
Eigentlich alles. Wir haben Tierärzte, wir haben Kuratoren, wir haben Tierpfleger, wir haben Gärtner, wir haben Handwerker, wir haben Verwaltungsangestellte, wir haben Kaufmänner, wir haben Pressefachleute, wir haben Edukationsfachleute, wir haben einen Futtermeister, wir haben einen Tierparkinspektor, wir haben auszubildende Beauftragte, wir haben 14 Azubis. Ich sage immer so, der Tierpark Hellabrunn ist eigentlich wie eine kleine Stadt in der Stadt.
Ja, was macht denn der Futtermeister? Was hat der für eine Ausbildung? Ist das jemand, der dann reinrutscht? Oder ist das, sagen wir, nee, da haben wir den BWLer. Der muss ja auch rechnen können.
Also unser Futtermeister ist ausgebildeter Tierpfleger. Und hat dann aber sich über die Jahre praktisch Weiterbildung gemacht und hat sich hochspezialisiert, weil so viele unterschiedliche Arten zu bewirtschaften, das ist schon eine Kunst und er hat auch eine Mannschaft, die ihm da hilft und in der Futterwirtschaft wird das Futter vorbereitet, teilweise auch gekocht für die einen oder anderen Arten oder spezielle Futtermischungen zubereitet und dann jeden Tag frisch in die einzelnen Bereiche ausgefahren. Und er hat auch noch ein sehr großes Budget zu verantworten.
Oh ja.
Ich sag mal immer, er ist praktisch wie ein Hotelier mit einer großgastronomischen Küche.
Absolut. Also gibt es dann einen eigenen Platz? Ist es am Zoo angesiedelt? Oder ausgelagert?
Nein. Direkt bei uns im Wirtschaftshof, ein großer Bereich. Der wird auch derzeit gerade modernisiert. Auch hier die Kühlräume, die kommen natürlich auch in die Jahre, müssen umgebaut werden. Und wir haben auch aus Corona-Zeiten gelernt, schmerzhaft gelernt, dass Lieferketten ganz schnell von jetzt auf nachher zusammenbrechen. Und wir benötigen aber jeden Tag Futter für unsere Tiere. Ja. Und deswegen sind wir dabei, unsere Futtervorratsräume größer zu bauen, sodass wir für eine längere Zeit unabhängig sein können, falls es mal wieder zu Engpässen kommt oder die Lieferketten zusammenbrechen.
Das kann jederzeit passieren. Das klingt auf jeden Fall summa summarum nach einem Haufen Geld, der da jeden Tag gebraucht wird. Ja. Kann man das über Eintrittsgelder überhaupt refinanzieren?
Nicht ganz, nein. Mhm. Also der Tierpark Hellabrunn gibt jeden Tag zwischen 40.000 und 50.000 Euro aus. Jeden Tag. Und Wahnsinn. Das sind Kosten für Energie, für Futter, für die Löhne. Aber nichts jetzt für irgendwelche Reparaturen oder so, sondern einfach nur, dass der Laden läuft.
Der laufende Betrieb.
Genau, richtig, ja.
Wow, das ist schon eine Menge.
Ja.
Das heißt, man ist angewiesen tatsächlich auch auf Spenden?
Ja, Spenden natürlich auch. Wir bekommen auch regelmäßig auch Erbschaften, wo wir sehr, sehr dankbar sind, dass die Erblasser uns da praktisch uns ihr Erbe anvertrauen, was bei uns 100%ig nur in die Tieranlagen und für die Tiere ausgegeben wird. Also nicht für Verwaltungskosten und sowas, sondern das geht ausschließlich in die Tierhaltung. Und wir werden unterstützt durch die Landeshauptstadt München, wo wir auch sehr dankbar sind, denn ohne die Landeshauptstadt München könnten wir den Tierpark Hellerbrunn so nicht bewirtschaften.
Ja. Und natürlich muss man sagen, ihr habt ja das zu verdauen und zu verarbeiten und zu bezahlen, was jeder von uns erlebt hat. Explodierende Energiekosten, explodierende Lebensmittelpreise, bei euch werden es die Futterkosten sein, Personal, das gut bezahlt werden muss, weil sonst kriegt man nämlich keins mehr. Das ist ja eigentlich auch in Ordnung so, aber macht natürlich unterm Strich auch immer ein ganz schönes ein Sümmchen aus. Ja. Also da seid ihr ja nicht davon verschont geblieben von all diesen Dingen.
Nein, definitiv nicht. In den letzten Jahren, klar, auch die Inflation schlägt durch und das Bauen, wir müssen ja jeden Tag müssen wir weiterbauen, das wird auch immer teurer. Die Futterkosten, ja klar, Cerealien, Öle, wir verbrauchen auch relativ viel Pflanzenöl und Obst und Gemüse, solche Dinge, das wird alles regelmäßig teurer und wir kaufen das Beste ein. Wir können da nicht irgendwie so die Reste, was hinten runtergefallen ist, einkaufen, sondern es muss erstklassige Qualität sein. Es wird auch bei uns immer geprüft, dass da nichts drin ist. Auch biozertifiziert, wir müssen höllisch darauf aufpassen, dass da nicht irgendwie mit irgendwelchen Spritzmitteln oder Insektiziden gearbeitet wurde, weil unsere Tiere essen das mit Haut und Haaren, mit Schale, mit allem drum und dran.
Da hättet ihr nur Folgekosten, weil die würden krank werden.
Ja, klar.
Ja, das ist schon ein sehr komplexes Unternehmen, mein lieber Mann. Also eine Aufgabe, die sicher sehr viel Freude macht, stelle ich mir vor, aber auch herausfordernd ist.
Ja. Das Schöne an der Aufgabe ist, man sieht jeden Tag die Früchte seiner Arbeit, im wahrsten Sinne des Wortes. Erstens mal, dass sich die Besucher erfreuen, dass die Besucher sehr viel auch lernen bei uns. Man sieht den Nachwuchs bei den Tieren, dann weiß man, man hat alles richtig gemacht. Man sieht die Mitarbeiter, die für ihre Tiere sozusagen alles geben. Und da, wenn Geburten anstehen oder irgendetwas außerplanmäßig, dann muss ich gar nicht fragen, wer macht denn mal länger oder wer hätte mal... Da stehen alle Leute sofort da und versuchen ihr Bestes da zu geben und sind hoch engagiert. Also von daher ist es, würde ich sagen, ein sehr außergewöhnlicher Arbeitsort.
Ja. Ihr habt vermutlich keine Nachwuchssorgen, wenn es um Ausbildungs-Azubis geht?
Noch nicht so ganz, aber wir merken, dass die Vorstellungen auch dieser Arbeit sich auch verändert haben. Also wenn wir haben, wie gesagt, 14 Azubis. Und früher waren die Vorstellungen, dass das Arbeiten mit Tieren auch eine schwere körperliche Arbeit ist. Bei Wind und Wetter sind sie draußen bei den Tieren und müssen dort arbeiten. Da ist heute vielleicht so ein bisschen die Vorstellung, ja, das ist alles ein bisschen kuschelig. Nee, ist es nicht. Es ist ein sehr anspruchsvoller, aber auch ein sehr bereichernder Beruf. Aber bei Wind und Wetter muss man da draußen auch körperlich mal richtig anpacken können. Und das muss man wissen. Aber wer es einmal gemacht hat, der will nichts anderes mehr machen.
Hat man denn eigentlich dann doch ein bisschen Lieblinge? Haben Sie, wo sind Sie denn gern? Sie sagen, ich weiß, Sie müssen Sie natürlich salomonisch sagen, ich mag alle meine Tiere. Glauben wir Ihnen auch. Aber vielleicht gibt es doch den einen oder die andere, wo Sie sagen, also wenn ich gerade mal 5 Minuten habe und mich aufmuntern will, dann gehe ich dahin.
Also es gibt so ein, zwei Orte im Tierpark, da gehe ich immer gerne hin, gerne etwas später, wenn so die meisten Besucher dann doch schon gegangen sind. Der große Vorteil ist, ich wohne ja auch im Tierpark und habe dann den Luxus, dass ich dann spätabends da mal durch den Tierpark gehen kann. Kann ich auch ein bisschen kontrollieren, ob alles soweit in Ordnung, alles gut ist. Und da ist so ein bisschen so mein Lieblingsort die Großvoliere, weil sie ein sehr ruhiger, ein sehr stiller Ort ist und die Vögel dann da um einen herumfliegen. Und ich freue mich dann, wenn die Dschungelwelt nächstes Jahr wieder eröffnet. Da gehe ich auch sehr gerne rein, weil einfach durch diese Temperatur, hohe Luftfeuchtigkeit, es ist so warm drin. Und gegen Abend fangen dann an, die Pfeifrösche da ihr Konzert abzutrillern. Das ist so eine ganz eigene Welt. Man denkt gar nicht, man ist in München, man fühlt sich irgendwo anders. Und auf die berühmte Frage, was ist denn Ihr Lieblingstier? Im Grunde genommen faszinieren mich Quallen. Also das ist tatsächlich so, wo ich sage, eine komplett unterschätzte Lebensform. Und auch leider mittlerweile nicht unbedingt bedroht, aber sie machen uns fast das Leben ein bisschen schwer, weil durch die Klimaveränderungen sind die Quallen die großen Nutznießer. Und da kann es manchmal dann zu explosionsartigen Vermehrungen kommen von Quallen, was wiederum auch nicht so toll ist. Für ihre Fressfeinde ist es natürlich lecker, da ist der Tisch gedeckt. Aber das kann ein biologisches Gleichgewicht natürlich auch aus der Balance bringen.
Wir sind im Tierpark Hellabrunn unterwegs, zusammen mit Direktor Rasem Baban. Und wir haben gerade gehört, es gibt drei große Leitlinien und Aufgaben, die ein Zoo heute hat: den Artenschutz, dann auch Wissenschaft und Forschung und natürlich eben das, was man weiß, weiterzugeben an die Besucher. An Besuchern mangelt es euch nicht. Die kommen schon, oder?
Die kommen, ja. Wir sind natürlich so ein bisschen wetterabhängig. Also wenn es ganz gruselig ist, da kommen weniger Besucher. Ja. Aber sobald es nicht regnet, kommen die Besucher. Auch jetzt im Winter übrigens.
Man kann ja im Winter, aber man kann ja auch im Regen hingehen. Was würde ich denn an einem Regentag machen? Da gehe ich halt mehr Indoor.
Genau, wir haben genügend Tierhäuser. Und ich sage mal so, es ist auch mal schön zu beobachten, wie verhalten sich Tiere, wenn es regnet. Mhm. Die sind ja nicht immer, die sind ja draußen bei Wind und Wetter. Und das ist manchmal ganz interessant zu sehen.
Was ganz wichtig ist, eben diesen Erkenntnisgewinn weiterzugeben an die Besucher, einfach klar zu machen, je mehr wir zerstören an der Umwelt, je mehr Tiere uns aussterben, je mehr Biodiversität verloren geht, umso schlechter geht es eigentlich uns Menschen.
Ja, das ist absolut korrekt. Und das Fatale ist oder das Schwierige an dieser Situation ist, dass diese Auswirkungen meistens sehr mit einer Zeitverzögerung eintreten, aber dann nicht mehr umkehrbar sind. Also es dauert meistens 10 bis 15 Jahre, bis so ein Effekt durchschlägt. Nur dann ist es zu spät. Und deswegen müssen wir jetzt aktiv werden. Wobei man natürlich auch wieder aufpassen muss, die Krisen in dieser Welt, die überfordern uns derzeit ja auch massiv. Also nach Corona jagt ja eine Krise die nächste. Und die wichtigste Herausforderung, eben die Biodiversität zu erhalten, ist eine Mammutaufgabe. Ja. Da muss man dranbleiben. Ja. Ich bin da großer Hoffnung, dass wir das auch hinbekommen. Mhm. Ich habe nur so ein bisschen die Befürchtung, dass wir es manchmal zu schnell aus den Augen verlieren, weil die nächste Krise schon um die Ecke kommt und weil wir vielleicht auch die Wichtigkeit in diesem Moment dann eben nicht mehr im Hinterkopf haben und uns zu sehr auf das andere fokussieren. Absolut. Wir müssen dranbleiben. Wenn wir dranbleiben, dann bekommen wir das hin. Aber wir müssen dranbleiben.
Ja, ganz wichtig. Und mir tun auch immer die Länder leid und die Menschen in den Ländern, die so akut betroffen sind, bei denen es wirklich was ausmacht, wenn der Meeresspiegel steigt. Mhm. Nämlich die können da nicht mehr leben oder das Land wird überschwemmt. Und die haben keine Lobby. Solche Menschen haben keine Lobby und die Tiere, die da leben, auch nicht. Weil man sagt, die Industrieländer gucken, da machen wir so ein bisschen hin und wir müssen jetzt aber trotzdem mehr Öl fördern, sagt der Amerikaner. Und ja, das ist alles eine schwierige Gemengelage.
Und deswegen ist es auch so gut, dass man mit diesem Geozonenprinzip den natürlichen Lebensraum der Tiere mit den Tieren besser erklären kann. Denn ich sage mal so, der Eisbär ist bedroht und der Löwe ist bedroht. Ja. Beides sind Raubtiere. Aber die Bedrohungsszenarien und Ursachen sind vollkommen unterschiedlich. Bei dem Eisbären ist es tatsächlich die Bedrohungslage durch Überfischung der Meere. Keine Fische mehr da, keine Robben mehr da. Der Eisbär hat ein Problem, weil das ist sein Hauptbeutetier. Also muss er hunderte von Kilometern am Tag rumwandern, um seine Beute zu suchen. Und das Eis schmilzt ihm unter dem Hintern auch noch weg. Also wir haben dort verschiedenste Ursachen, die den Lebensraum bedrohen und damit den Eisbär. Beim Löwen ist es wiederum, dass einfach die Urbanisation so stark ist. Das heißt, die Menschen drängen immer weiter vor in die Bereiche, wo Löwen leben. Dort haben sie ihre Viehherden. Das ist ihr einziger Reichtum, den sie auch haben, um ihre Familien zu ernähren. Jetzt kommt der Löwe und reißt da ein paar Kühe. Das ist für die Menschen eine Katastrophe. Also werden die Löwen wiederum weggedrängt. Also haben wir dort wieder eine andere Bedrohungsursache, die wir angehen müssen. Und deswegen kann man das mit so einem Geozonenprinzip sehr gut darstellen und den Menschen erklären. Am Ende ist es natürlich in jedem Einzelnen dass er sich die Frage stellen muss, was kann ich dagegen unternehmen? Wie kann ich da mich stark machen, dass es besser wird?
Was antworten Sie? Sie haben auch viele Schulklassen da, Kinder da, die genau solche Fragen stellen.
Wichtigste ist vielleicht, dass man sogar direkt erstmal vor der eigenen Haustüre mal schaut, was wir hier so alles machen. Mhm. Denn es ist immer sehr leicht, dass man in die anderen Länder geht und sagt, ihr habt da ein Problem, macht mal. Und vor der eigenen Haustür wird nicht gekehrt. Und wenn man sich hier einfach mal unsere Region anschaut, wir haben tolle Gebiete, wunderbare Bereiche, wo Arten leben, die es nur hier gibt. Wir haben in Bayern gibt es eine bayerische Sumpfschildkröte. Wir haben andere Bereiche. Und da müssen wir schauen, wie erhalten wir unsere Natur vor unserer eigenen Haustür? Wie gehen wir damit um? Also auch schon allein, wenn ich wandern gehe, bleibe ich auf dem Weg oder laufe ich querfeldein und zertrampel alles? Pflücke ich irgendwelche lustigen Blümchen, weil sie mir gerade gefallen? Bin ich auf der Isar unterwegs mit einem Schlauchboot und das Wasser ist de facto nur 10 Zentimeter und dabei reiße ich alles auf, mache die Laichgründe der Fische dabei kaputt? Also es sind ganz viele Dinge, die uns gar nicht bewusst sind, die aber einen großen Einfluss haben auf unsere heimische Biodiversität. Und wenn uns das erstmal bewusst wird, was wir vor der eigenen Haustür besser machen können, dann können wir mal in die große, weite Welt gehen und da auch mal schauen. Denn die vor Ort müssen mit diesen Problemen auch irgendwie umgehen können.
Wir unterhalten uns gleich über das Thema Artenschutz, das Ihnen persönlich auch sehr am Herzen liegt. Und ich glaube, wir können auch mal aufzeigen, wie die Zoos dazu beitragen, dass es Tiere noch gibt, die vermutlich ausgestorben werden. Vielleicht können wir auch mal ein, zwei Beispiele nennen. Auch wieder heimischen Artenschutz. Da kommt dann zum Beispiel ein Tier wie der Waldrapp ins Spiel, für den Sie sich einsetzen, nach den 11 Uhr Nachrichten. Bis hierhin vielen Dank.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne am Mikrofon. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Bei uns ist heute der Direktor des Tierparks Hellerbrunn in München zu Gast, Rasim Baban. Und wir werden uns gleich über Artenschutzprojekte unterhalten, wo Hellerbrunn sich wirklich aktiv engagiert. Und zwar nicht nur in Asien oder Afrika oder in fernen Ländern, sondern auch ganz gezielt direkt bei der Haustür, auch bei uns in Bayern. Wir sprechen über Artenschutz. Welche Tiere, mal ein, zwei Beispiele bitte zu nennen, gäbe es vermutlich nicht mehr, wenn sie nicht im Zoo, in den Zoos dieser Welt überleben würden?
Also, soweit mir bekannt ist, sind es derzeit um die 50 Arten, die die Zoos weltweit vom Aussterben gerettet haben und wieder ausgewildert haben. Aber das ist nur eine kleine Auswahl. Und darunter zählt eben das Przewalski-Urwildpferd, in den 60er Jahren komplett ausgestorben, gab nur noch eine Restpopulation in den Zoos. Mittlerweile ist der Bestand sehr, sehr gut, aber wir müssen immer wieder noch mal ein bisschen nachfüttern mit frischem Blut. Aber das sieht alles sehr gut aus. Ja, dann der kalifornische Kondor ist ein Beispiel oder die arabische Oryx-Antilope. Mhm. Und so kann man das ziemlich weit durchdeklinieren, was da noch alles gibt. Auch viele kleinere Arten, die so ein bisschen so im Amphibien-Reptilienbereich sind, die man so gar nicht auf der Spur hat, haben Zoos sehr, sehr viel gemacht. Es gibt so eine Pilzerkrankung, die gerade bei den Amphibien weltweit seit vielen Jahren um sich greift. Und dort retten Zoos tatsächlich Restbestände im Lebensraum, evakuieren sie, erhalten sie, züchten sie weiter, bis der Pilz einmal durchgewandert ist, um sie dann wieder auszuwildern, um die Population wieder aufzubauen. Alles sehr, sehr schwierig, sehr kompliziert, wissenschaftlich komplex. Von daher auch für uns immer der Weckruf, wir sollen es gar nicht so weit kommen lassen, dass wir Tiere retten müssen, um sie als ein Genpool zu halten, um sie dann wieder auszuwildern. Also wir müssen den Lebensraum jetzt schon erhalten.
Mhm. Nimmt das den es gibt ja Zoogegner auch, kann man ja offen reden. Es gibt da Leute, die sagen, was soll das denn? Und das macht man doch nicht mehr. Ist denn das noch zeitgemäß? Tiere da irgendwo einsperren und zur Schau stellen? Und warum, wieso? Das müsste ja eigentlich Zoogegnern den Wind aus den Segeln nehmen.
Die Argumentation der Zoogegner. Wir haben zweimal im Jahr haben wir vor unserem Eingang auch immer so eine kleine Demonstration. Mhm. Da stehen dann also einige Zoogegner oder Zookritiker. Ich lasse es mir da nie nehmen und gehe auf die Menschen zu und versuche mit ihnen auch wirklich, und bislang ist es mir ganz gut gelungen, auf einer Sachebene zu diskutieren.
Es geht eigentlich nur auf die Sachebene,
ja. Klar. Denn ich sage mir so, wir haben ja, und das ist auch immer meine allererste Frage, haben wir denn ein gemeinsames Ziel, also die Zoogegner und die Zoos? Und das gemeinsame Ziel, und das sagen die ja auch, ja, das ist unser gemeinsames Ziel, ist, wir wollen die Biodiversität, die Artenvielfalt erhalten, wir wollen, dass es einfach besser wird. Ich sage, wunderbar. Also wenn wir ein gemeinsames Ziel haben, dann brauchen wir doch jetzt nicht uns in Grabenkämpfe zu verwickeln, um uns gegenseitig vorzuwerfen, wer macht was falsch. Ich sage mal so, wenn das Ziel das gleiche ist, dann kann der Weg doch unterschiedlich sein. Das ist doch in Ordnung. Dann gehen wir Zoos unseren Weg, wo wir sagen, der ist gut und richtig, und die Zoogegner oder die Tierrechtler gehen ihren eigenen anderen Weg, ist ja wunderbar. Und wer zuerst ankommt, der kann sich feiern. Aber wir sollen uns nicht gegenseitig an die Gurgel gehen, das bringt gar nichts. Mhm. Und ich sage mal so, am Ende ist es alternativlos, auch was die Zoos machen. Denn wenn draußen der Lebensraum zerstört ist und die Art dort nicht überleben kann, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die Art stirbt aus, dann ist sie aber für alle Ewigkeiten weg. Oder die Zoos kümmern sich darum und retten diese Art in ihren Zoos, halten dort eine Reservepopulation, bis der Tag gekommen ist, wo der Lebensraum wieder so gesichert ist und hergestellt wurde, dass man es wieder auswildern kann. Natürlich kann man sagen, ja, bei Millionen von verschiedenen Arten, das haben die Zoos doch gar nicht den Platz. Ja, das ist korrekt. Wir Zoos alleine können die Welt nicht retten. Nein. Das können wir nur gemeinsam machen. Aber die Zoos sind ein wunderbarer Ort, um das Thema überhaupt erstmal zu sehen, zu verstehen und dann zu agieren und nicht ständig zu reagieren. Wenn wir Wissenschaft und Forschung machen, dann machen wir das nicht, weil wir nichts Besseres zu tun haben, sondern wir wollen verstehen, warum sind gewisse Arten schneller bedroht, wieso sterben die aus und was kann man machen, um das zu verhindern. Mhm. Und wenn wir Artenschutz machen, dann machen wir das nicht einfach auch nur, weil wir nichts Besseres zu tun haben, sondern das ist eine Notwendigkeit, weil es alternativlos ist, im wahrsten Sinne des Wortes alternativlos. Ja. Die Alternative wäre, die Art gibt es nicht mehr.
Ja. Was deswegen ist denn das Hauptargument? Warum, sagt, was begegnet Ihnen dann? Man darf das Tier nicht einsperren, die haben keine Bewegungsfreiheit, die können nicht ausgewildert werden, fühlen sich durch Menschen gestört.
So, oder? Also eines der Hauptargumente ist natürlich, dass gesagt wird, ja, der Zoo, das ist das alles nur eine zur Schaustellung von Tieren und die ganzen Artenschutzprogramme werden nur gemacht und der Nachwuchs ist nur da, um mehr Besucher in den Zoo zu locken. Da sagen wir nein. Der Nachwuchs ist da, weil es ein natürlicher Prozess ist. Ja, also das ist das Wichtigste für eine Art ist die Fortpflanzung, das ist ihr oberstes biologisches Ziel, was sie hat, jede Art. Wir Menschen gehören auch dazu und die Tiere sowieso. Und wenn wir den Vorwurf bekommen, ja, bei uns ist nicht genügend Platz und dies und jenes, dann sagen wir, ja, wir halten die Tiere nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Was nicht heißt, dass in 1, 2, 3 Jahren, und die Erkenntnisse verändern sich ja von Jahr zu Jahr, dass wir darauf reagieren und sagen, okay, wir haben etwas Neues erfahren, jetzt müssen wir uns verändern, Gehege vielleicht umbauen, größer machen. Wir lernen auch dazu. Wir sagen nicht, wir haben das Gelbe vom Ei gefressen, nein. Aber wir sind an dem Thema dran. Mhm. Und das Wichtige ist, die Besucher müssen natürlich zu uns kommen, weil bei uns kann man etwas live, in echt, mit allen 5 Sinnen zu erleben, wahrnehmen, was bedeutet es, dass eine Raubkatze, ein Löwe, ein mächtiges, großes Raubtier, heute nicht mehr in der Lage ist, sich selbst in seinem Lebensraum durchzusetzen. Wenn man mal vor so einem großen Löwen steht, nur von einer kleinen Glasscheibe getrennt, dann kommt einem wirklich diese Frage, wieso schafft er das nicht, dass der sich in seinem Lebensraum durchsetzt? So ein imposantes Tier. Mhm. Ja, der hat keine Chance. Wir Menschen sind da einfach Weltmeister drin, solche Tiere bis an den Rand des Aussterbens zu bringen. Und diese Emotionalität, die benutzen wir, um bei den Menschen ein Umdenken zu bewirken. Wir wollen die Leute nicht belehren. Wir machen auch Fehler, unstrittig. Aber wenn wir uns nicht zusammenreißen und darüber reden, offen diskutieren, den besten Weg suchen und dann auch versuchen, dann können wir es sein lassen. Und das ist aber nicht unser Ziel. Wir bleiben dran und wir verfolgen unseren Weg.
Artenschutzprojekte. Auch Hellabrunn unterstützt ganz viele Artenschutzprojekte eigentlich weltweit, oder?
Ja, kann man so sagen? Wir haben rund 17 Artenschutzprojekte haben wir am Laufen. Ja.
Das heißt, begleitet ihr die wissenschaftlich, dokumentarisch oder geht es wirklich um Geld, dass ihr sagt, wir schießen denen Geld zu?
Sowohl als auch. Wir haben zwei große Artenschutzprojekte derzeit laufen, da sind wir auch richtig mit dabei. Das ist jetzt ganz aktuelle in Chikananga, das ist Java, Indonesien. Dort haben wir jetzt mit den heimischen Menschen vor Ort eine Großvogelvoliere aufgebaut, eine Aufzuchtstation, wo die heimischen Singvögel aus der Region vom Großmarkt weggekauft werden, weil die werden dort gefangen, um für Singvogelwettbewerbe, das ist in Asien sehr populär. Und wir kaufen diese Vögel wieder vom Markt zurück, bringen die in die Aufzuchtstation, züchten dort die Tiere, um sie dann in ihrem Lebensraum direkt vor der Haustür wieder auszuwildern. Und das Ganze machen wir dann auch so, dass die heimische Bevölkerung dort mit integriert ist, versteht, was wir da auch machen und sozusagen da ihr Einkommen auch hat, indem sie in der Auffangstation, in der Aussiedlungsstation dann eben auch mitarbeitet, sozusagen auch ihr Einkommen hat und eben nicht mehr darauf angewiesen ist, diese Vögel zu fangen, um sie auf dem Markt zu verkaufen. Das begleiten wir auch wissenschaftlich. Da wird jetzt im April unser Artenschutzkurator nach Chikananga fliegen, um dort, der ist auch Tierarzt, um dort die Mitarbeiter dort auch entsprechend auszubilden und zu schulen für einfache veterinärmedizinische Betreuung vor Ort. Und so sind wir mit vielen anderen Projekten auch verbunden, auch Yokotoko in Ecuador. Dort unterstützen wir, ich glaube derzeit sind es 4 Ranger, die auch aufpassen, dass im Kanandé-Reservat eben die Tiere geschützt werden. Wir haben wiederum die Stellvertreter-Tierart der Braunkopf-Klammeraffen. Die sind bei uns im Haus der kleinen Affen zu sehen. Und dann haben wir noch viele, viele andere Projekte laufen.
Und es gibt aber auch wirklich heimische Tiere natürlich, die Sie begleiten. Kommen wir mal auf den Waldrapp zu sprechen. Das ist so ein Liebling von mir. Das ist einfach der ist so, ich sage immer, bei uns sagt man immer, der ist so hässlich, der ist schon wieder schön. Also der ist so ein interessanter Vogel.
Ja.
Und nahezu nicht mehr existent. Wir haben ganz wenig Vorkommen, glaube ich, nur ein oder zwei in Bayern.
Genau.
Und wie muss man da umgehen, um so ein junges Tier dann wirklich in die Freiheit zu begleiten? Das ist wirklich aufwendig, das müssen Sie uns erzählen, weil das ist sehr spannend.
Ja, das ist sehr spannend und tatsächlich sehr aufwendig, und wer sich da noch mehr darüber informieren will, der muss einfach bei Google mal eingeben, Waldrapp Team oder Waldrapp e.V. Und dort wird genau gezeigt, wie dort gearbeitet wird. Wir unterstützen diese Organisation teilweise auch mit Tieren, teilweise natürlich auch mit Geldern, die wir einsammeln. Und das Auswildern von Waldrapp ist auf der einen Seite einfach, aber auf der anderen Seite kompliziert dahingehend, dass man den Tieren zeigen muss, wie sind ihre Flugrouten. Also man kann nicht einfach einen Waldrapp irgendwo in den bayerischen Wald setzen, den Käfig auf und dann so flieg mal. Der wüsste gar nicht, wie ihm passiert. Man muss ihn wirklich eingewöhnen und man muss ihn dann begleiten auf dem ersten Flug. Mit Ultraleichtflugzeugen werden die Tiere begleitet, dass man ihnen zeigt, wie ist die Flugroute über die Alpen.
Damit er das weiß, er muss es lernen.
Er muss es einmal lernen und dann hat er es drin in seinem inneren Kompass und dann.
Aber wie schafft man das, dass der Waldrapp mich als Begleiter akzeptiert?
Das ist ein Training. Tatsächlich, die Tiere werden konditioniert auf den Flugbetreuer, der da mitfliegt. Und das ist sehr, sehr aufwendig, aber es funktioniert.
Also da ist dann wirklich ein Mensch, ein Mann, eine Frau. Das Tier prägt sich ein bisschen.
Ja, genau. Das wird meistens auch mit einem akustischen Signal, werden die Tiere sozusagen darauf vorbereitet, dass es jetzt dann losgeht. Und es ist ein Ultraleichtflugzeug. Also es sitzt nicht in einem richtigen. Nee. Man sitzt praktisch im Freien und hat so hinten so einen kleinen Propeller. Das darf ja nicht zu schnell fliegen, weil der Waldrapp muss ja hinterherkommen. Und dann folgt er praktisch seinem großen Bruder hinterher und dann kriegt er das gezeigt. In Etappen, das kann man nicht in einem durchziehen, sondern in Etappen. Und es ist immer wieder toll zu sehen, wie das funktioniert.
Ja, toll. Ja. Also der begleitet diesen Vogel über die Alpen für sein Winterquartier.
Genau.
Sommerquartier.
Das kann, also die können auch bis nach Marokko fliegen, aber das machen wir jetzt nicht, das wäre dann zu weit, sondern einfach in die wärmeren Regionen.
Okay. Ja. Und dann hat er das drauf und findet allein zurück sofort immer die nächsten.
Genau, richtig. Die nächsten Generationen wissen das dann.
Ja, und das muss man natürlich deshalb machen, weil der ja quasi mit einem Menschen aufwächst, wenn er aus dem Ei schlüpft, oder?
Man versucht da schon die Tiere möglichst vom Menschen Abstand zu halten, dass sie nicht so sehr geprägt werden. Aber für den Anfang muss er natürlich das Vertrauen haben, dieser Person gegenüber, ihr sozusagen hinterher zu fliegen. Ja, also das muss schon sein. Und dann muss man sich aber auch zurückziehen, weil wir wollen ja auch nicht, dass die Tiere zu sehr auf den Menschen geprägt werden. Sie müssen sich ja dann eines Tages dann auch selbstständig in ihrem Lebensraum durchsetzen können.
Aber das sind lauter Sachen, die laufen alle nebenzu.
Genau.
Kann man so sagen.
Ja, genau.
Die ganze Artenschutzprojekte, da Geld einsammeln, dorthin fliegen, um vor Ort Leute zu betreuen oder einzuweisen. Läuft alles neben der normalen Arbeit.
Genau, das ist das, wo ich sage, das ist unser Artenschutzauftrag und der beschäftigt uns jeden Tag.
Aber auch da denke ich, wenn man einmal dabei ist und die Sinnhaftigkeit dessen, was man tut, erkannt hat, dann wird es Ihnen nicht an Menschen mangeln, die sich dafür engagieren, vermute ich.
Das definitiv nicht, nein.
Gott sei Dank.
Für uns ist die Aufgabe, dass wir draußen auch die Bevölkerung aktivieren, denn wir sind Millionen von Menschen und wenn da nur 10% mitmachen würden, dann würden wir so einen positiven Einfluss nehmen auf das Geschehen. Das wäre einfach fantastisch. Ja. Und das ist eben wiederum unser Bildungsauftrag, dass wir darüber reden und erzählen, was wir machen, um die Menschen zu begeistern, dass sie sich auch engagieren. Die müssen nicht unbedingt jetzt in einem Zoo mitmachen. Man kann sich in vielen anderen Naturschutzorganisationen engagieren. Es gibt viele ehrenamtliche Helfer, LBV, es gibt NABU, es gibt tausende von Organisationen. Und es ist schön, in der Natur was zu machen, gemeinsam mit den Kindern draußen zu sein und zu sehen, was kann ich auch im Kleinen dazu beitragen.
Habt ihr Ehrenamtler im Zoo?
Wir haben Ehrenamtler, das sind unsere Artenschutzbotschafter, eine ganz tolle Truppe, die unseren Besuchern eben erklärt, was macht der Zoo und was kannst du auch machen als Besucher. Und die stehen da und wir haben so Infomobile und Informationsstände und dort stehen unsere ehrenamtlichen Artenschutzbotschafter und die kann man über alles fragen. Zu unseren Tieren und zu unseren Artenschutzprojekten.
Also das sind dann auch quer durch alle Altersgruppen?
Ja, genau. Von Studenten bis Rentner ist alles dabei.
Und die machen das aus eigenem Antrieb, weil sie eben auch mithelfen wollen.
Genau, ja.
Aber das ist schön, weil ich glaube, man braucht solche Menschen, ganz viele.
Man braucht das Ehrenamt, definitiv, ja.
Wir unterhalten uns gleich, wie so ein normaler Zoo-Alltag für Sie jetzt ganz persönlich ausschaut. Und vielleicht kommen wir noch darauf zu sprechen, wenn jetzt jemand sagt, ich will nicht nur durchlaufen, ich will auch wirklich viel erfahren. Ihr bietet eine ganze Reihe von ganz unterschiedlichen Führungen an. Finde ich auch ganz spannend. Wie sieht denn, Herr Barmann, so ein normaler Arbeitstag bei Ihnen aus? Jetzt sind Sie heute zu uns. Wie hätte es heute begonnen, wenn Sie nicht zu uns ins Studio gekommen wären, sondern ganz normal in den Zoo oder im Zoo geblieben wären? Sie wohnen da ja.
Genau, ja, morgens aufstehen und dann, das Schöne ist immer, ich habe wahrscheinlich eine der schönsten Strecken zur Arbeit, nämlich ich laufe dann quer durch den Zoo zum Verwaltungsgebäude und es ist zu jeder Tages- und Jahreszeit einfach ein schöner Einstieg in den Arbeitstag, weil da sind die Tiere noch alle ruhig, es ist alles sehr still und man läuft da durch den Tierpark, insbesondere wenn viel Schnee liegt, dann ist alles so wie in Watte gepackt, das ist ganz toll. Ja, dann komme ich im Verwaltungsgebäude an, dann gehe ich in mein Büro und dann ist es unterschiedlich. Montags habe ich dann immer einen Show fix mit meiner Assistentin, wo wir die nächsten 14 Tage immer durchgehen, Besprechungen abgleichen, Termine koordinieren. Und dann der Klassiker natürlich, Sie haben 3 Millionen E-Mails, dass uns ein E-Mail-Postfach nachschaut. Dann über den Tag verteilt gibt es einfach sehr viele Besprechungen und Meetings. Gerade bei Bauvorhaben haben Sie dann auch die ganzen Baubesprechungen und Planerrunden. Und dann nimmt der Tag seine eigene Dynamik. Ja. Im Tierpark, sage ich immer, da können Sie, wenn es gut läuft, können Sie knapp die Hälfte des Tages gut planen und die andere Hälfte des Tages wird geplant, und zwar von ihren Tieren. Weil
Irgendwo ist immer was los.
Ja, also entweder steht irgendwo plötzlich eine Geburt an oder ein Tier ist schwer erkrankt oder es ist irgendwo etwas passiert oder Besucherbeschwerde kommt rein oder irgendetwas, man muss dann sofort reagieren. Insofern kann man den Tag nie hundertprozentig durchplanen.
Auch ganz schön.
Genau, es ist ganz schön. Es ist manchmal ein bisschen anstrengend, wenn so Tage sind, wo es dann hintereinander ständig irgendwas ist. Man kommt gar nicht mehr dazu, seine originäre Arbeit mal abzuarbeiten, den Tisch mal fertig zu bekommen, das ist ein bisschen anstrengend, aber das ist vernachlässigbar. Mhm. Dafür ist es der schönste Arbeitsplatz.
Mhm. Also jetzt bei den Tieren selber sind sie jetzt in dem Sinn natürlich nicht, weil sie sind ja, wie Sie sagen, im Verwaltungsgebäude. Mhm. Jedenfalls nicht so oft, wie
nicht
man meinen
so oft,
würde.
Ja.
Ja, sondern wenn wo was ist, dann gehen sie wahrscheinlich hin. Wenn man sagt, die Giraffe hat ein Problem, dann werden sie da hinschauen, vermute ich mal.
Ja, weil es mich auch
nicht
interessiert.
Nicht nur der Tierarzt.
Ich werde
sondern,
nicht
genau.
eingreifen, das macht der Tierarzt. Nein. Aber ich möchte dabei sein, ich möchte es auch sehen.
Was
und
ist
auch
los,
genau, um vielleicht auch Rückschlüsse zu ziehen, auch für andere Dinge, die man dann vielleicht in Zukunft beachten muss. Also ich versuche schon so häufig, wie es geht, draußen zu sein. Ja.
Wenn jetzt jemand sagt, ich gehe gerne im Zoo spazieren, ich vermute, es gibt auch viele, die Dauerkarten haben,
gell?
Die einfach ganz oft kommen, weil sie sich da gerne aufhalten und so das Angenehme mit dem Schönen verbinden in dem Fall. Wenn jetzt aber jemand sagt, ich will aber noch mehr machen oder mehr hören, intensiver hören, sie bieten ganz unterschiedliche Führungen auch an.
Genau.
Was gibt es denn da alles?
Oh, das sind teilweise so viele Kindergeburtstage, das sind Abendführungen, das sind Sonderführungen. Das ist so viel und so komplex, da kann ich einfach nur empfehlen, gehen Sie auf unsere Homepage www.hellerbrunn.de unter Besucherservice. Schauen Sie sich das an, da ist alles aufgelistet, das können Sie dann online entsprechend buchen, beziehungsweise können Sie bei uns im Besucherservice anrufen und können ja ganz individuelle Erlebnispakete sich zusammenstellen lassen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind da sehr behilflich.
Also ich fand es sehr schön, zum Beispiel ist da auch gelistet eine Zeichenführung für Leute, die gern zeichnen.
Ja.
Oder zum Beispiel Fotoführung für Leute, die gerne fotografieren.
Genau. Solche Dinge,
sowas zum Beispiel.
Also Unterschied, dann haben wir auch sehr interessante Fachvorträge bei uns im Artenschutzzentrum. Da kann man dazukommen. Wir haben einen Förderkreis, wo man mitmachen kann. Da bekommt man dann nochmal ein bisschen mehr spezielle Einblicke, gerade so auch, was so hinter den Kulissen im Tierpark alles passiert, was wir machen müssen. Also wir haben verschiedenste Möglichkeiten, wo man sich bei uns engagieren kann. Und eben halt auch die Artenschutzbotschafter als ein Ehrenamt.
Mhm. Stichwort Schulklassen. Wenn jetzt eine Schulklasse kommt, überlässt man das dem Biolehrer? Oder wenn die Schulklasse sagt, nö, wir wollen eben schon auch noch ein bisschen mehr hören. Gibt es so eine Art Pädagogik dann, Schulpädagogik, Zoopädagogik?
Wir haben, da sind wir besonders stolz drauf, ich vermute mal fast wirklich die größte Tierparkschule im deutschsprachigen Raum. Die ist noch sehr neu, die ist 2018/19 sozusagen fertiggestellt worden. Wir haben dort drei große Klassenräume. Wir haben ein Erlebnisklassenzimmer, wo Tiere und Kinder gemeinsam Unterricht haben. Das Ganze ist gebaut, sieht aus wie so ein altes Bauernhaus, ist bei uns hinten im Mühlendorf. Und wir haben dort Lehrkräfte, die sind über das Referat für Bildung und Sport der Landeshauptstadt München dort abgestellt. Und wir bieten dort Projektunterricht an. Dort können sich also Lehrerinnen und Lehrer melden bei uns in der Tierparkschule und entsprechend diese buchen für ein, zwei oder drei Tage, meistens so Projekttage. Und dort wird dann Biologieunterricht bei den Tieren, mit den Tieren, unter den Tieren gemacht.
Das ist aber schön und wird auch rege genutzt,
absolut,
vermutlich.
Absolut, Das ist, da muss man sich auch ein bisschen strecken, weil wir sind da gut ausgebucht. Ja. Aber wie gesagt, schauen Sie bei uns auf der Seite nach. Mhm.
Gibt es denn Jahreszeiten, Tageszeiten, Stunden, wo Sie sagen, ein kleiner Geheimtipp jetzt von mir, wenn Sie als zu uns kommen wollen und Sie wollen vielleicht nicht im allergrößten Trubel laufen, wann kommt man denn da? Plaudern wir es doch mal aus.
Ja, es ist tatsächlich, wenn, dann sollte man ganz früh schon da sein. Also wir machen um 9 Uhr auf. In der Nebensaison schließen wir um 17 Uhr, in der Hauptsaison um 18 Uhr. Einfach um 9 Uhr schon da sein. Die meisten Besucher kommen doch eher so
später, halb elf.
Genau. Also wenn man um 9 Uhr schon bei uns vor den Toren steht und dann öffnen wir die Tore, man geht rein, dann hat man den Tierpark sehr gut für sich. Und eine der wirklich schönsten Jahreszeiten ist, komplett unterschätzt, der Winter.
Ja.
Und dann, wenn wir mal Schnee haben, dann müssen sie kommen, wenn bei uns Schnee liegt und sie laufen durch den Tierpark. Das kann man in Worte nicht fassen.
Ja, und da sagt es, da meine ich einer, da sehe ich ja gar nichts. Es sind doch die Tiere bestimmt alle drin. Stimmt, glaube ich, so nicht, gell?
Erstens mal, ja, sie sind nicht alle drin. Also auch unsere Elefanten gehen bei Schnee gerne mal raus. Da müssen wir immer aufpassen. Die hauen sich dann den Wamst voll mit Schnee. Das futtern die weg. Für die wie so eine Eisdiele mit All You Can Eat. Da müssen wir aufpassen. Sie können so für ein, zwei Stunden draußen sein. Dann gehen die ins Haus rein. Aber sie können die Tiere bei uns natürlich in den Häusern sehen. Aber es ist einfach schön, wenn sie durch den Tierpark laufen. Und da liegt so eine Schneedecke. Die ganzen Geräusche sind alle gedämpft. Und wenn sie dann durch die Großvoliere laufen, das ist wie, als ob sie durch einen riesigen Eisdom gehen. Und das ist einfach fantastisch. Das kann ich nur empfehlen, wenn Schnee liegt, nach Hellerbrunn kommt.
Wir werden es uns merken. Jetzt freuen wir uns aber erstmal auf den Frühling.
Auf den Frühling.
Und der Frühling ist natürlich auch immer schön, weil halt doch viele Tiere einfach Nachwuchs haben.
Ja.
Vielleicht schon da ist oder jetzt kommt.
Jetzt geht es langsam
jetzt
los.
Geht's los.
Ja, genau. So ab April purzeln die ersten raus. Ja.
Ja. Und das heißt, dass auch für ihr betreuendes Personal, also die Tierpfleger, kommt jetzt wahrscheinlich eine relativ intensive Zeit, weil sie je nach Tier eventuell bei den Geburten dann schon doch zumindest Gewehr bei Fuß stehen.
Ja, genau, die beobachten es natürlich. Ja. Wir lassen aber auch da die Natur sein. Das
also
heißt,
nicht einfach
wir
sofort
nicht
eingreifen,
ein.
Sondern...
Wenn es natürlich zu einer Schwergeburt kommt, dann werden die Tierärzte alarmiert und dann unterstützen wir das. Aber wir versuchen hier auch so wenig wie möglich Einfluss zu nehmen, sodass die Natur dass die Geburt ganz natürlich vonstatten geht.
Gibt es denn eigentlich so eine Rundum-Bereitschaft? Also jetzt... nachts? Also ist jemand da? Oder?
Wir haben Rufbereitschaften, ja. Wir haben auch jeden Tag einen CVD, das ist der sogenannte Chef vom Dienst.
Ja, haben wir hier auch.
Und insofern ist immer jemand da. Und das Schöne ist ja auch, wir haben ja auf dem Gelände auch ein Personalwohnhaus, wo mehrere Tierpfleger auch dort wohnen und leben. Das heißt, wenn irgendwas sein sollte, eine Notsituation, dann können wir uns, wir haben auch so ein Notrufszenario, können wir uns ganz schnell zusammen telefonieren, sodass sie dann auch sofort eingreifen können, wenn irgendwas passiert.
Wie wichtig ist denn heutzutage so eine gut funktionierende Internetseite, Pressemitteilungen, dass man immer wieder von sich reden macht, immer wieder sagt, schaut her, das ist bei uns gerade aktuell, jetzt ist dieser Schimpansenmann da, der gewöhnt sich gut ein. Also wie wichtig ist es, das nach außen auch immer wieder zu kommunizieren und sich ins Bewusstsein zu bringen?
Wir nutzen die sozialen Medien und wir spielen diese Klaviatur sehr, sehr breit. Das heißt, wir sind auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube, auf X. Wir sind, wir haben unsere eigene Homepage von daher ist es ein wichtiges Medium, um zu kommunizieren nach außen, auch sehr aktuell zu kommunizieren, wenn irgendwas sein sollte. Manchmal müssen wir auch den Tierpark plötzlich zumachen, weil eine Unwetterfront kommt.
Dann muss man
sofort den Tierpark schließen, weil da kann es eine gefährliche Situation geben. Das können wir kommunizieren.
Ja.
Also von daher nutzen wir die sozialen Medien und das Internet. Ganz klar, ohne das geht es heute nicht mehr.
Ja. Sie haben gesagt, im Moment, nächstes Jahr wird Eröffnung sein, Dschungelerlebniswelt ist ein großes Ding. Was gibt es denn noch, was Sie persönlich sehr gerne verwirklichen würden? Muss ich sagen, da möchte ich noch aktiv werden, dort möchte ich noch was bauen, da möchte ich noch verbessern oder vielleicht auch dies oder jenes Tier würde ich gerne noch zu uns holen. Haben Sie da noch so eine kleine To-Do-Liste für sich selber, wo Sie sagen, da habe ich schon noch so ein paar Wünsche?
Wir haben 2015 einen Masterplan entwickelt. Und dieser Masterplan, der geht 25 Jahre. Der hängt natürlich auch sehr stark davon ab, ob irgendwas dazwischen passieren kann, wo wir keinen Einfluss haben. Sowas Corona, da war dann erstmal Funkstille. Also wir haben einen Plan, den wir abarbeiten wollen. Und dieser Masterplan besagt, dass wir dieses Geozonenprinzip wieder richtig schärfen wollen. Das war in der Vergangenheit, ist es so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Das haben wir jetzt wieder gerade gerückt. Und dazu zählen natürlich auch gewisse Arten, die wir, sagen wir, auf dem Schirm haben, die wir gerne haben möchten. Insbesondere wollen wir uns verstärkt danach ausrichten, Tiere zu halten, die einen hohen Bedrohungsstatus haben.
Ja. Ja.
Weil wir wollen noch mehr über den Bildungsauftrag kommunizieren, was für Arten sind wirklich extrem hoch bedroht, als auf der roten Liste, direkt vom Aussterben bedroht. Was ist das Bedrohungsszenario? Also warum ist das so? Und was können wir dagegen unternehmen? Also den Bildungsauftrag noch enger verknüpfen mit dem Artenschutz und mit Wissenschaft und Forschung. Und das mit spannenden Tieren, die uns einfach emotional begeistern und die ja, die uns mitnehmen auf viele Wege, die wir noch gehen müssen.
Mhm. Hätten Sie sich als Architekturstudent träumen lassen, dass Sie mal hier sitzen und von den Tieren und den bedrohten Arten schwärmen und erzählen werden? Nie im Leben, gell?
Nee, definitiv nicht, nein. Also das war eine glückliche Fügung und dann muss man zugreifen und dann war alles gut.
Mhm. Immer noch ein Traumberuf für Sie?
Definitiv, ja.
Schön, dass Sie da waren und dass Sie Zeit für uns hatten. Und wir haben viel erfahren und ich wünsche eine gute Saison. Sie haben ja immer Saison, ja. Aber natürlich läuft jetzt noch wesentlich mehr an. Das ist ganz klar. Frühling, Sommer, es sind noch mehr Leute unterwegs als sonst im Winter. Den merken wir uns für den nächsten Winter, dass wir da bei Ihnen zu Besuch kommen, wenn es so schön ist. Ich wünsche eine gute Saison, dass es den Tieren gut geht, dass alle Geburten gut klappen, dass sich der Schimpansenmann noch besser eingewöhnt und seine Gruppe finden, was halt jetzt alles so ansteht. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio. Hat sehr große Freude gemacht.
Dankeschön, dass ich hier sein durfte.